geht es mir ja insbesondere darum, dass wir gemeinsam nachdenken über geistliche Entmutigung, Enttäuschung. Wir könnten sagen Frustration im Glauben. Wir könnten auch biblisch gesehen von Anfechtung sprechen, in der wir drin sind und die uns schwierig macht, mit Jesus zu leben. Darum soll es gehen. Wir haben uns schon etwas darüber unterhalten in den letzten Morgenstunden. Wir könnten auch den Psalm 18, den wir heute Morgen ja kurz besprochen haben, im Austausch der Stille Zeit damit einbinden, nicht? Also als ich ihn gelesen habe, hat es mich gleich an die Dichtung von Martin Luther erinnert. Der dichtet da ja, ein feste Burg ist unser Gott, ein starke Wehr und Waffen. Nicht? Das ist ja eines seiner bekanntesten Lieder. Und das nimmt er ja gerade aus dem Psalm heraus, wo er sagt, dann, wenn ich von außen angegriffen werde, wenn es auch hart auf hart geht, die einzige Chance, die ich habe, in solcher Situation zu bestehen, ist, mich zu Jesus zu flüchten, da mich zurückziehen zu können und wieder Kraft zu sammeln in dieser Auseinandersetzung. Und das geht für die ganz handgreiflich ist, aber auch für die geistliche Auseinandersetzung. Ich möchte heute Morgen mit euch eine weitere Stelle lesen, diesmal nicht aus dem zweiten Korintherbrief, sondern aus dem Matthäusevangelium. Ich möchte euch dazu einladen, mit aufzuschlagen. Matthäusevangelium Kapitel 8. Ich habe den Eindruck, bei dem Ereignis, das ich vorlesen möchte, das vielen von uns wohl bekannt ist, geht es auch um die Frage, wie ich mit geistlichen Schwierigkeiten umgehen kann. Wenn wir dem Kapitel 8 lesen, dann merken wir, es gibt da eine ganze Latte von wunderbaren Heilungen, die Jesus vollzogen hat. Wir lesen am Anfang, ab Vers 1, von der Heiligung eines Aussätzigen. Dann lesen wir vom Hauptmann von Kapernaum, dessen Knecht krank ist und von Jesus geheilt wird. Dann lesen wir, dass Jesus die Schwiegermutter des Petrus und auch noch viele andere geheilt hat. Und die Leute, die Jesus nachlaufen, weil sie so begeistert sind über die Wundertaten, die er tut, die muss er hinterher wieder etwas auf den Boden herunterholen und spricht dann von den Bedingungen der Nachfolge. Das ist ab Vers 18. Und da warnt er sogar die Menschen, die ihm zu leichtfertig folgen, davor, dass das Auswirkungen haben kann. Er spricht davon, dass die Vögel des Himmels haben Nester und die Füchse haben Gruben, der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also das ist, es fordert etwas, wenn wir Jesus nachfolgen. Da ist ja indirekt auch ein Hinweis darauf, es geht nicht nur immer auf den Höhenzügen des Lebens, wenn ihr mir nachfolgt, sondern es geht schwierig. Er weist hier darauf hin, ihr müsst dann eure Sicherheiten ein Stück weit loslassen, ihr müsst sie verlassen, ihr müsst ganz euch auf Gott einstellen, so wie Jesus das im Vorbild auch tut. Also wie gesagt, viele große Wunder, die Jesus tut in der Zeit vorher, dann die Warnung, denkt daran, es geht im christlichen Leben nicht immer nur alles glatt, sondern ihr müsst auf Verzicht üben, wenn ihr mir nachfolgt. Und dann kommt diese bekannte Geschichte, die ich jetzt vorlesen will, ab Vers 23, Jesus stillt den Sturm. Sturmstillung, die kennen wahrscheinlich viele von euch schon seit Jahrzehnten. Manche haben das vielleicht in der Kinderstunde schon in ihrer Kinderbibel gelesen oder in der Kinderstunde gehört. Ich möchte es trotzdem vorlesen. Und ich glaube, dass dieser Text uns selbst nach den vielen Jahren, wo er uns bekannt sein mag, noch einiges zu sagen hat. Und er, Jesus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Soweit. Im weiteren Verlauf des Matthäusevangeliums lesen wir von einer ähnlichen Situation, die dann etwas später stattfindet, wo die Jünger alleine auf dem See unterwegs sind und dann genauso in Seenot geraten und alles drunter und drüber ist und dann Jesus zu ihnen kommt, über das Wasser gelaufen und dann ja der Petrus sogar noch aussteigen will, nicht? Er kennt das, er steigt dann erst aus und das ist sowas ganz Ähnliches. Aber hier ist eben das erste Mal davon berichtet. Hier, wie gesagt, ist Jesus ja mit dabei. Bei dem anderen Bericht, da ist Jesus nicht mit dabei, sondern ist am Ufer und sie sind alleine unterwegs. Der Hintergrund, den können wir uns da, glaube ich, gut vorstellen. Jesus hat einen mehr als vollen Tag gehabt. Manche von uns kennen das ja, dass es mal Stress im Beruf gibt, dass das richtig voll sein kann. Das hat Jesus ja auch gehabt. Wir sehen ja, wie die Menschen ihn umdrängt haben und bedrängt haben, wie immer wieder Leute zu ihm gekommen sind und wollten, dass er sich ihre Sorgen anhört. Und das ging nicht nur um Kleinigkeiten, sondern es ging, wie wir hier gesehen haben, um Tod und Leben bei vielen dieser Dinge. Es ging darum, dass Menschen jahrelang unter ihrer Krankheit gelitten haben und Jesus hat zugehört, hat sich ihre angenommen, hat sie geheilt und jetzt ist Jesus erschöpft. Er zieht sich mit seinen Jüngern zurück. Auf dem See, da können die Leute nicht so gut nachkommen. Da steht ja nicht, dass sie hier unterwegs gewesen sind, da irgendwelche Fische zu fangen, sondern die sind scheinbar irgendwie einfach fahren da herum. Und Jesus liegt im Boot und er kann nicht mal die schöne Schifffahrt genießen, sondern er schläft gleich ein. Und währenddessen taucht dieser Sturm auf. Übrigens, hier steht ja nur, dass sie auf dem See sind. Das ist der See Genezareth. Jesus ist ja zu diesem Zeitpunkt des Matthäus-Evangeliums noch im Norden Israels unterwegs. Das ist ja die erste Phase seines Auftrags. Nachdem er in Nazareth angefangen hat zu predigen, zieht er schließlich um nach Kapernaum und von dort aus zieht er in ganz Galiläa umher, predigt dort an vielen Orten, in den Synagogen, auf den Plätzen oder bei der Bergpredigt eben im Freien. Er heilt die Leute und zeigt ihnen so die Ankunft des Reiches Gottes. Und hier sind sie unterwegs auf dem See Genezareth und vielleicht manche von uns, die sagen sich, ja, so ein See, wie kann denn das überhaupt so beängstigend sein? Na, da springt man halt ins Wasser und schwimmt ans Ufer, echt. Aber der See Genezareth ist schon ein bisschen größer und er hat so eine geografische Besonderheit, dass nämlich in der direkten Umgebung gibt es dann so die Gebirge des Hermon, die bis auf eine Höhe von 2800 Metern steigen. Der See Genezareth selbst ist 200 Meter unter dem Meeresspiegel, das heißt, wir haben innerhalb von wenigen Kilometern etwa 3000 Meter Steigung. Und das ist eine ganze Menge. Leute, die in der Nähe von den Alpen wohnen, die kennen das ja auch, dass es dann so Fallwinde geben kann oder Föhn oder all so etwas. Also es kann dann auch mal richtig windig werden, auch unangenehm werden. Hier ist das noch verstärkt, sodass der See Genezareth damals und heute dafür bekannt ist, für raschen Wetterumschwung, also man konnte das nicht vorhersagen, und dann eben auch für richtig heftige Winde, die durchaus dazu führen konnten, dass solche Boote untergegangen sind, solche Fischerboote, und dass man dann auch ertrunken ist. Also diese Angst der Jünger war nicht ohne Grund gewesen, sondern das hat es durchaus gegeben. Und da waren ja einige Fischer darunter, die kannten den See, die wussten mit den Schwierigkeiten umzugehen, wussten also auch die Gefahr richtig einzuschätzen. Wir sehen, die Jünger sind hier in einer schwierigen Situation. Und darum soll es hier gehen. Ich habe ja gesagt, wir wollen uns auseinandersetzen mit geistlichem Druck, mit geistlicher Enttäuschung, geistlicher Entmutigung. Und ich habe den Eindruck, sie sind hier auch genauso in einer Situation. Und die ist ja nicht losgelöst von dem, was uns tagtäglich begegnet. Also geistliche Entmutigung hat ja häufig mit den realen Problemen zu tun, mit denen wir im Alltag zu kämpfen haben. Das ist ja nicht losgelöst davon. Da setzen wir uns hin und sagen, jetzt habe ich irgendein Problem mit einer Bibelstelle. Das gibt es auch. Aber vielfach sind diese geistlichen Entmutigungen verbunden mit Dingen, die uns im Alltag begegnen, mit denen wir nicht fertig werden oder mit denen wir nicht richtig umgehen können, die uns unter Druck setzen dabei. Und so ähnlich ist es bei den Jüngern hier ja auch. Es ist nämlich diese Todesangst, in der sie sich befinden und das reale Kämpfen mit den Elementen im Wind und im Wasser. Ich möchte hier insbesondere eure Aufmerksamkeit auf drei Punkte lenken. Die erste, und das sind diese drei Punkte, glaube ich, die hier zu Problemen geführt haben für die Jünger. Also es gibt die äußeren Probleme, aber jetzt ist die Frage, warum führt es dann auch zu einem innerlichen Scheitern bei den Jüngern? Warum gehen sie nicht damit um, so geistlich reif, könnten wir sagen? Und ich habe den Eindruck, das sind drei Punkte, die hier besonders wichtig sind. Ich möchte das zuerst einmal nennen, das ist die Frage der Anfechtung. Das zweite ist die Frage der Person Jesu und das dritte ist die Frage des Glaubens. Das also nur jetzt als, damit ihr dann mit dabei seid, wenn ich das jetzt auslege. Also das erste ist, glaube ich, ein Missverständnis bezüglich von Anfechtung oder von geistlichen Krisen oder geistlicher Enttäuschung oder geistlicher Entmutigung oder wie ich es sonst auch immer nennen will. Es gibt nämlich die Überzeugung, die ich auch als Christ gehabt habe, früher einmal, so am Anfang meines Glaubens, bin ich davon ausgegangen, jetzt als junger Gläubiger, da habe ich richtig mit Anfechtung und Problemen zu kämpfen. In Gedanken irgendetwas Böses zu denken, etwas Böses zu tun, aber ich habe darauf gehofft, irgendwann, dann bin ich auf einer Hochebene des Glaubens angelangt, da geht alles glatt. Da ist gar nicht mehr die Frage, ob ich Gott vertraue oder nicht. Da gehen die Probleme gar nicht mehr an mich heran. Die berühren mich gar nicht. Das prallt irgendwie von mir ab. also so ähnlich habe ich das gedacht, nicht so ausformuliert. Und dann habe ich darauf gewartet und habe natürlich auch gemeint, dass die Christen, die jetzt schon seit Jahrzehnten Christen sind, die berührt das auch nicht mehr. Nicht? Die haben dann weder mit Anfechtung noch mit Enttäuschung und Ermutigung zu tun, das gibt's nicht. Nun, ich bin schon einige Jahre Christ und ich muss sagen, ich habe diese Hochebene immer noch nicht erreicht. Ich vermute auch, wenn ich in die Bibel hineinschaue, das wird nie der Fall sein. Die werden wir erst erreichen im himmlischen Jerusalem. Und das dauert für einige von uns ja noch ein bisschen. Andere sind dann vielleicht schneller da. Das wissen wir ja im Vorhinein nicht. Aber vorher habe ich den Eindruck, kommt das nicht. Denn wenn wir näher in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass selbst Jesus mit Anfechtung, Versuchung, Entmutigung zu tun gehabt hat, der er natürlich etwas entgegengesetzt hat. Jesus ist da ja unser Vorbild. Er hat dann die Entmutigung bestanden oder auch die Anfechtung. Als Anfechtung ist uns da bewusst die Anfechtung in der Wüste. Das ist ja auch erst was ihn stark unter Druck setzt. Und jetzt ist es davon, dass er ja sogar noch als Allwissender weiß, was alles auf ihn zukommt, an Leiden und an Verspottung. Dann ist er, sehen wir ja, 40 Tage hat gehungert, hat gefastet da in der Wüste. Ist die Hitze, die unter der er ist, hier ist ja durchaus sind körperliche, reale Umstände, die ihn dazu bringen, jetzt klein beizugeben. Und dann kommt dazu noch diese geistliche Anfechtung, wo der Teufel versucht, ihn unter Druck zu setzen. Und danach lesen wir, der Teufel liest nur eine Zeit lang von ihm. Denn wir müssen ja richtig einordnen, dieser Druck, unter den wir kommen, ist in den allermeisten Fällen eine Aktion des Teufels. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist der Teufel nicht nur ein Schreckgespenst des Mittelalters, der da mit seinem Hufen und seinem Pferdeschwanz umherläuft, das ist ja alles nur Erfindung, sondern dann ist er, wie die Bibel es nennt, wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Und er versucht natürlich gerade den zu verschlingen, wo es ihm etwas bringt, nämlich demjenigen, der Jesus nachfolgt. Den will er wegbringen, den will er entmutigen, den will er kaputt machen. Und insofern, glaube ich, sollten wir damit rechnen, dass es in unserem Leben immer wieder Anfechtung und auch die Gefahr der Entmutigung gibt. Ich sage die Gefahr, weil Entmutigung ist ja mehr so ein Endergebnis. Vorher, ich habe gesagt, Ermutigung kann dadurch kommen, wir bemühen uns, wir setzen uns ein, es kommt nicht das Ergebnis dabei heraus. Oder es kann dadurch kommen, wir denken, Gott wird alle Sachen regeln und plötzlich gibt es da Schwierigkeiten, wo ich denke, warum passieren die mir als Christ? Und ich bin entmutigt und enttäuscht. Diese Schwierigkeiten, die mir begegnen, führen aber nicht automatisch zu Entmutigung und Enttäuschung, sondern sie führen dazu, weil ich nicht richtig damit umgehe. Und das ist dann das Problem. Also erstmal, Ausgangspunkt ist nicht Gott, denn der will uns ja nicht wegziehen, sondern Ausgangspunkt ist der Teufel, der uns in Schwierigkeiten bringen will. Allerdings gibt es dann solche Sachen, die sind ja ganz erstaunlich, die wir in Jakobus Kapitel 1 lesen. Dann freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Sagt Jakobus da. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so im Sinn habt. Und das finde ich ja nun ganz erstaunlich dabei. Denn das bedeutet doch so viel, wie diese Anfechtung, diese Versuchung, diese Gefahr der Enttäuschung ist nicht von vornherein nur negativ. Sondern Gott will sie gebrauchen. Auch wenn sie nicht immer von ihm geschickt wird, aber er will sie gebrauchen, um uns näher an sich heranzuziehen. Vielleicht auch um zu zeigen, was ist unserem Glauben wirklich feste Substanz und was ist nur äußerer Schein. Und das geht ja gerade in solchen Notsituationen. Uns allen fällt es wahrscheinlich leicht zu sagen, ich glaube Gott und ich vertraue auf ihn in jeder Lebenslage. Das geht so lange leicht, wie das nicht auf die Probe gestellt wird. Beispielsweise kann ich jetzt sagen, ich liebe meine Frau über alles und werde ich ewig tun. Das ist leicht. Solange deine Frau lieb und nett zu dir ist. Aber wehe, wenn jetzt jeden Tag irgendwie sie anfängt zu nörgeln bei dem, ah, oh, was hast du hier schon wieder gemacht und da hast du dieses noch nicht gemacht und das ist aber auch schlecht. Dann muss ich zeigen, ist die Liebe wirklich echt da, nicht? Ich meine nicht als Frau, dass ihr auf die Idee kommt, jetzt eure Männer zu testen, weil ihr sie so liebt. Und dann sagt ihr, ja, eben, wir sollen uns ja freuen, wenn wir in mancherlei Anfechtung fallen. Also jetzt, Männer, freut euch, wenn wir dann unsere Frau, also die Frauen jetzt dann das Druck ausüben. Das ist ja mit nicht gemeint. Dass solche Sachen kommen ja meistens ganz von selbst, ohne dass wir uns bemühen, nicht, dann dabei. Und wie gesagt, die Männer sind ja auch nicht ganz ohne. Die können ja ihre Frauen dann auch mal kräftiger stressen und das gibt es dann genauso. Aber dann ist auch der Blickwinkel wäre ja ganz anders. Stellt euch mal vor, eure Frau oder euer Mann hat euch jetzt richtig mal so gestresst, also rumgenörgelt, rumgemacht und so. Und dann seid ihr nicht ganz verärgert und sagt, warum schon wieder schimpfst du herum? Dann sagst du, danke, dass ich jetzt in Anfechtung gefallen bin und danke, dass ich so eine Probe habe für meine Liebe. Super, dass du jetzt mit mir geschimpft hast. Wahrscheinlich würde euch euer Ehepartner nur angucken und denken, was ist denn jetzt los? Nicht? ist derjenige total abgehoben dabei. Aber eigentlich ist das die Perspektive, in die uns Jesus da hineinbringen will. Also ich lese euch die Stelle gerade nochmal vor, damit ihr mir auch glaubt, dass Jakobus da schreibt, nicht? Da schreibt er nämlich in Kapitel 1, Vers 2, Jakobus 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne gibt, ohne Vorwurf, so wird sie ihm gegeben werden. Also hier so ein Hintergrund von Anfechtung, von Entmutigung, da ist das Versprechen sogar, ihr werdet alle in die Situation kommen und das müsst ihr nicht Gott, auf Gott sauer sein, dass er euch da hineinlässt. Das Ziel, das Gott es zulässt, ist positiv, damit diese ganzen geistlichen Früchte, die wir in der Bibel haben, auch bei uns gut wachsen können. Da finden wir ja, die Früchte des Geistes sind Friede, Freude, Geduld und so weiter und Langmut. Da ist ja die Frage, wie wollt ihr die denn wachsen bekommen, wenn die nicht auf die Probe gestellt werden? Seid dankbar für eure Kinder, die euch nerven und so. Nicht? Immer wieder müsst ihr ihnen dasselbe sagen. Da habt ihr die beste Möglichkeit, Geduld und Ausdauer zu lernen. Nicht? Also ich meine, ich sage das jetzt mal so von der Theorie her, weil meistens weiß ich ja, dass das nicht ganz so einfach ist, aber wir brauchen, glaube ich, diesen Perspektivwechsel. Nicht nur zu sehen, wie mühsam ist das jetzt und am besten sollte das sofort aufhören, sondern Gott lässt das zu, dass andere Menschen an uns arbeiten sozusagen, ob die sich dessen bewusst sind oder nicht, damit wir diese geistlichen Früchte in unserem Leben entwickeln. Denn zugegebenermaßen, wie willst du Geduld und Langmut und Friedfertigkeit lernen, wenn die nicht erprobt wird? Das wäre so ähnlich, wenn ich zu unserer Tochter spreche. Da heute Morgen habe ich sie zum Beispiel gefragt, sie hat heute einen Englisch-Test, habe ich sie gefragt, hast du denn gut gelernt? Echt? Und dann meinte sie, das kann sie sowieso schon, dafür braucht sie nicht lernen. Ja, meistens sind die Ergebnisse aber nicht ganz so, wie das dann sein sollte. Aber da ist das ja so, wenn es jetzt gar keinen Test geben würde, würde sie vielleicht ihr Leben lang mit der Einstellung rumlaufen, ich kann das alles. Erst durch den Test merkt sie, oh, ich kann das ja doch nicht. Und dann gibt es manchmal das Erwachen, jetzt müsste ich vielleicht doch ein bisschen mehr tun. Und genauso kann es manchmal für uns als Christen sein, dass unsere Vorstellung von unserem geistlichen Zustand vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Und dass Gott uns da herausfordert, auf die Probe stellt. Und ich habe den Eindruck, das haben die Jünger hier nicht ganz beachtet. Denn sie sind in einer Situation der Anfechtung, sie bestehen die nicht, sie lösen sich da total in Angst auf. Statt dass sie sind jetzt mehr so auf dem Höhenflug, nicht? Geistlicher Höhenflug, wow, wissen mich Jesus und was tut der alles und Leute gesund machen und das läuft ja super. Es gibt ja manche solche Phasen, die wir in unserem geistlichen Leben erleben können, aber seid gewiss, früher oder später kommt dann auch die Phase, wo es dann wieder einen Tiefflug gibt. Und dann müssen wir vorbereitet sein darauf, dass das eben nicht zu hart für uns wird, sondern dass wir dann umzugehen lernen mit den Situationen, die sonst zu Enttäuschung, Entmutigung, Frustration, Glaubenszweifel und so weiter führen werden, wenn wir nicht darauf vorbereitet sind. Also die erste Sache ist, stellt euch darauf ein, dass Anfechtung, Versuchung, wie wir es auch sonst nennen wollen, Entmutigung in euer Leben kommen werden. Dass es da Gefahren gibt, die euch, in die ihr stehen werdet, Probleme, in die ihr hineinkommen werdet und es ist gut, darauf vorbereitet zu sein. Es ist eher ein Zeichen von einem toten Christsein, wenn solche Probleme nicht kommen. Also wenn euch in eurem Leben immer alles glatt geht, dann könnte man schon sagen, ob da nicht was nicht in Ordnung ist, nicht? Im geistlichen Leben. Also nicht, dass ihr euch jetzt Probleme macht, das muss ja nicht sein, aber wir können davon ausgehen, dass da, wo wir geistliche wachsen sollen, wir haben es ja auch gestern gehört in der Predigt, nicht? Dann werden die Reben beschnitten. Das tut dann auch weh, nicht? Erstmal abgeschnitten und dann Schwierigkeiten, die sollen von Gott dazu dienen, dass wir weiter vorankommen in seinem geistlichen Leben. Also erste Sache, die Wahrheit über Anfechtung und Versuchung, wenn wir die nicht begreifen, kann es dazu führen, dass wenn wir in solch eine Situation kommen, dass wir fallen, dass wir sie nicht bestehen, sondern dass sie uns weiter von Gott wegtreibt, dass wir enttäuscht sind von Gott. Warum hast du das zugelassen? Warum hast du nicht eingegriffen? Und dann wird es eine richtige Niederlage für uns. Wenn wir das begriffen haben, dann könnten wir im Extremfall, wie Jakobus sagen, jetzt ist endlich mal die Möglichkeit, das zu proben. Okay, Jesus, ich werde das mit dir bestehen. Das ist natürlich dann mehr so ein Bild, was wir vor Augen haben, wo wir lange arbeiten müssen, dass wir da hinkommen. Aber das wäre die richtige Auffassung von Anfechtung und Versuchung. Das Zweite, was ich hier ansprechen will, ist die Person Jesu. Ich habe den Eindruck, die Jünger haben nicht ganz begriffen, wer Jesus ist, irgendwie. Also intellektuell schon, aber nicht in ihrem Leben. Und da ist noch ein Unterschied. Wenn wir nämlich diese Geschichte anschauen, dann finden wir hier so die dogmatische Aussage versteckt, Jesus ganzer Mensch und ganzer Gott, so wie das die Dogmatik sagt, nicht? Ihr kennt das ja, Jesus ist ganz Mensch und ist ganz Gott. Hier gibt es einige Sachen, die deuten darauf hin, dass er ganz Mensch ist, zum Beispiel seine Müdigkeit. Und dass er schläft und scheinbar nicht mal mehr mitbekommt, wie da die Wellen rollen und die Jünger Angst bekommen, er schläft dort. Und er ist auch müde, das könnten wir sagen, ja von Gott lesen wir doch in der Bibel, er schläft und schlummert nicht. Denken wir zum Beispiel an Elia, wo da die Baalspriester herumtanzen und dann Elia sie etwas so süffisant darauf aufmerksam macht, ihr müsst ein bisschen kräftiger rufen, eure Götter schlafen. Da finden wir natürlich, unser Gott, der schläft nicht. Und Jesus ist doch Gott, wieso schläft er denn dann? Ja, da merken wir, er ist eben ganz Mensch. Aber auf der anderen Seite ist er ganz Gott, das merken wir nämlich am Ende, wo die Menschen verwundert sich fragen, ja, wie kann das sein, dem gehorcht der Wind, dem gehorcht das Wetter, die Wellen, das kann doch kein Mensch. Also ihr könnt das ja mal testen, falls heute Nachmittag ein Unwetter losbricht, stellt euch draußen da vor den Ententeich, da habt ihr auch noch ein bisschen Wasser und dann könnt ihr mal anfangen zu befehlen. Wind, höre auf, Wind, steh still. Vielleicht klappt es, nicht? Aber ich glaube, bei den meisten Menschen, die das mal probiert haben, klappt das nicht ganz so. Und da merken wir halt den Unterschied, wir sind nicht Gott. Wir sind Menschen, wir sind zwei Kinder Gottes, wir haben auch den Reichtum, den Gott uns schenkt. Und wenn es wirklich eine Notlage wäre, dann glaube ich wirklich, dass wir beten könnten und der Wind würde still sein. Aber nicht eben gerade so aus dem Ärmel geschüttelt, weil wir das mal für uns beweisen wollen. Denn wir sind nicht Gott, wir sind von Gott angewiesen, der eingreift. Und wenn wir ihn darum bitten, dann greift er für uns ein. Hier ist aber Gott selbst, der aus eigener Autorität den Mächten der Natur befehlen kann. Und eigentlich hätten doch die Jünger das wissen müssen, oder? Denn vorher haben sie doch erlebt, wie Jesus Wunder tun kann, die kein anderer Mensch tun kann. Da hätten sie doch sehen müssen, dass Jesus Gott ist. Manchmal in unserem Leben ist es ja auch so, wenn ihr zurückschaut in eure eigene Erfahrung als Christ, da habt ihr irgendwelche ganz tollen Sachen mit Jesus erlebt, wo ihr vielleicht sogar in dem Moment gedacht habt, also das kann nur Gott sein, der da eingegriffen habt. Irgendwas, worum ihr gebeten habt. Irgendwie eine Fügung eures Lebens, wo ihr gemerkt habt, ihr habt lange darauf hingeplant, das klappt alles nicht und Gott führt es genau dazu, was ihr eigentlich gebraucht habt in der Situation. Und ihr merkt, Gott steht dahinter. Der die Weichen des Lebens stellt, der uns vorbereitet für Situationen, in die wir sonst möglicherweise versagt hätten. Aber dann ist es so schnell, dass wir das auch wieder vergessen können. Und das haben die Jünger hier auch getan. Sie haben sich in dem Moment nicht daran erinnert. Hätten sie in dem Moment real sich daran erinnert, dass Jesus Gott ist, dann hätten sie gar keine Angst zu haben brauchen. Hätten sie sagen können, oh, das ist hier ja wie im Vergnügungspark, das geht auf und ab und das Wasser spritzt hier und macht uns hier alles nichts aus. Denn ehrlich gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott einfach im See untergehen würde? Zufälligerweise, ach, Jesus hat das nicht mit eingeplant, nicht? Jetzt ist die Sünde vorbei, die Sündenvergebung vorbei, Tod am Kreuz gibt's nicht mehr, Pech gehabt, es war ein Sturm, sind alle untergegangen. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen, nicht? Weil Gott hatte doch seinen Plan, genauso hat Gott einen Plan auch für dein Leben. Du wirst nicht vorher sterben, bevor Gott es nicht zulässt und will. Und genauso wird in deinem Leben auch nichts passieren, was Gott nicht zulässt. Das sehen wir ja bei den Aussagen Jesu über die Haare, die von unserem Haupt fallen, nicht? Da sagt er, und das steht da ja, entweder glauben wir das oder wir glauben es nicht. Da steht, es wird kein Haar von deinem Haupt fallen, von dem Gott es nicht weiß. Da steht, schaut die Lilien auf dem Feld an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und trotzdem euer himmlischer Vater versorgt sie doch. Das ist ja alles dieser Hintergrund. Und genauso hätten die Jünger das vor Augen gehabt. Hier ist Gott bei uns. Dann kann uns ja eigentlich gar nichts passieren. Diese Wellen sind beängstigend und wir wissen auch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Aber die können uns letztendlich nichts ausmachen, weil ja Gott bei uns ist. Jesus, der da liegt. Und tatsächlich bin ich der Überzeugung, es hätte nichts Schlimmes passieren können. Das Problem, was sie haben, ist eben, dass sie zu sehr nur auf die irdischen Probleme schauen. Und dass sie sich von denen so stark hypnotisieren lassen, dass sie gar nicht mehr an die Gottheit Jesu denken, gar nicht mehr an das denken, was sie mit Jesus eigentlich erlebt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch helfen kann. Wenn wir nicht so stark auf die Probleme unseres Alltags schauen, in denen wir drin sind, und die sind ja real. Also ich rede ja nicht davon, dass wir so eine Art Selbstsuggestion betreiben müssen. Das gibt's ja manchen Psychotherapien, nicht? Also meinetwegen, dann denkst du, ich bin hässlich und dann stellst du dich vor dem Spiegel, machst du eine Suggestionskassette an mit schöner Meditationsmusik und dann ist im Hintergrund immer, du bist schön, du bist schön, du bist schön und irgendwann schaust du dich im Spiegel an, du siehst noch genauso aus und dann sagst du, ich bin schön, nicht? Und da hat sich dann nichts verändert real, das hilft auch nicht wirklich. Also das ist bei Jesus ja total anders. Also die realen Probleme sind da. In unserem Leben. Also ich meine jetzt nicht nur bei der Schönheit, sondern bei natürlich anderen Sachen auch. Aber die realen Probleme sind da, aber der Blickwinkel ist ein anderer. Also ob ich jetzt auf die Probleme in erster Linie schaue, die da sind, die auch nicht von selbst sich beseitigen, oder ob ich zuerst darauf schaue, Jesus ist doch bei mir. Der ist doch groß. Dem kann nichts entgleiten. Und selbst wenn ich an einer Sache sterbe, dann ist Jesus noch bei mir. Also für mich war das so eine Sache, als ich vor einigen Jahren ja mit Krebs im Krankenhaus gewesen bin. Da hatte ich dann unter anderem auch natürlich in der Bibel gelesen, gebetet und sowas, was da alles dazugehört, sehr klar. Und ich hatte nur wirklich Angst, was da passiert. Und die Operation und die Schmerzen und all so etwas, das war auch nicht so angenehm. Und Übelkeit mit Chemotherapie und all so eine Sache. Aber eine Sache, die mir in der Bibel da ganz wichtig geworden ist, ist der Vers, den hatten wir ja auch hier vor kurzem gelesen, wo wir dann im Psalm lesen, deine Gnade ist mir wichtiger als Leben. Wenn ihr euch daran erinnert, hatten wir, ich weiß nicht, wann ihr es gelesen, war das an der Einführungsabend, oder? Ja. Und das ist ein Vers, der seither fest in meinem Kopf drin ist, weil den habe ich plötzlich ganz anders begriffen. Nicht nur einfach so gelesen, sondern habe ich mir gedacht, ja, tatsächlich, wenn ich jetzt sterbe mit damals so, ich glaube nicht ganz 30 Jahre, dann, das, was ja viel wichtiger ist, ob ich noch ein paar Jahre hier auf der Erde lebe oder nicht, das ist nicht das ganz Entscheidende, sondern das viel Entscheidende ist, ich habe die Gnade Gottes erfahren, ich werde in Ewigkeit bei Gott sein, und das hat mir wirklich viel geholfen dabei. Denn mit der Lebenslänge und der Angst vor dem Tod, ich glaube, die wird uns nicht verlassen, egal wie alt wir sind. Also ich habe mit Leuten gesprochen, auch mit 70 Jahren, die denken auch nicht an Sterben, nicht? Und wenn ich jetzt sage, ja, also du wirst sterben, dann ist das für sie häufig genauso schwer zu treffen. Ich glaube nicht, dass es die Lebenslänge wirklich macht, sondern diese Perspektive, deine Gnade ist mir wichtiger als Leben. Das ist so eine ganz wichtige Sache. Und wenn wir die lernen können, dann werden uns manche äußere Dinge nicht mehr so stark betreffen können. Natürlich ist es dann immer noch hart, wenn wir Schmerzen haben und wenn wir merken, jetzt ist das Ende da. Aber der Perspektivwechsel ist eine andere. Ich lasse mich nicht hypnotisieren von diesem Problem, sondern ist mir der Blick auf Jesus und seine Macht. Ein anderes Beispiel, was mir dazu in den Sinn kommt, ist die Jünger auf dem Tabor, nicht? Als sie da mit Jesus sind auf dem Berg der Verklärung. Dann finde ich da so einen ganz schönen Satz, der darin vorkommt. Dann schauen sie auf, nachdem sie ja jetzt erstmal niedergekniet sind, und sie sahen niemanden als Jesus allein. Das fand ich eine tolle Sache. Ich finde, auch das kann uns eine Hilfe sein, wenn wir nicht so stark sehen, die Probleme, die es ja auch gegeben hätte geben können, sondern den Blick auf Jesus und seine Möglichkeiten zu richten, und plötzlich relativieren sich viele Dinge unseres Alltagslebens. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn wir auf die Schwierigkeiten und Probleme schauen, die real da sind, dann können die so groß wachsen. Die nehmen solch einen Raum ein, dass plötzlich wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, an Jesus zu denken. Plötzlich, das verschwindet so, wir sind so fixiert, wir drehen uns um die Sache, das ist ja das Typische, auch wenn wir in so Depressionen hineinkommen können, auch geistliche Depressionen. Du drehst dich immer wieder über dieselbe Frage herum, kommst da nicht mehr heraus. Und dann hilft es manchmal nur, das sozusagen zu durchbrechen und Jesus und seine Möglichkeiten vor Augen zu haben. Und dass dann die anderen Sachen auf ihr richtiges Maß reduziert werden. Und dieses richtige Maß heißt ja, wir glauben daran, Gott ist der Herr der Welt. Gott ist allmächtig. Jesus ist Gott. Wir sind Kinder Gottes. Jesus liebt uns. Das sind doch alles Sachen, die wir glauben. Und das würde heißen, es müsste auch praktische Auswirkungen haben. Und das ist, glaube ich, die zweite Sache, die die Jünger hier falsch machen. Also ein falsches Bild von Jesus. Sie sehen Jesus als Wunderheiler an, aber in dem Moment, wo sie selbst in Gefahr sind, da ist dieses ganze dogmatische Wissen, diese ganzen Erlebnisse plötzlich fallen von ihnen ab und wir merken, na, so richtig das Vertrauen darauf, dass er Gott ist, dass er ihnen beisteht, dass er jetzt da ist, dass er sie liebt, das ist doch nicht da. Sonst, wie gesagt, wären sie mit dieser Situation anders umgegangen, wären nicht so in Panik geraten, wären nicht so vollkommen außer Rand und Band geraten in dieser Todesangst, jetzt können wir nichts mehr tun. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, und das ist auch das, was Jesus hier dabei sagt. Da sagt er, warum seid ihr so furchtsam? Da hätten sie doch antworten können, Jesus, du weißt doch, was hier ist, das Brot geht gleich unter. Aber Jesus will gerade darauf hinlenken und sagen, ihr kennt mich doch. Ihr wisst doch, dass nichts passieren kann, was ich nicht zulasse. Ihr habt doch gerade vorher erfahren, wie ich Todkranke geheilt habe. Also warum seid ihr so furchtsam? Und das ist eine Frage, die wir uns natürlich genauso stellen können. Und die ich mir auch immer wieder stelle. Und ich glaube, wir kommen nie in unserem Leben dabei ganz heraus. Und das sind manche Sachen, wo ich merke, da habe ich das Eingreifen Gottes erlebt und dann komme ich in eine ähnliche Situation. Und ich merke wieder, genauso bin ich herausgefordert, setze ich mein Vertrauen dabei auf Gott. Das können für manche finanzielle Sachen sein. Also ich erinnere mich an Situationen, wo ich gemerkt habe, oh, hier ist das finanziell wirklich ganz knapp und kommen wir mit dem Geld aus oder nicht? Und wo ich gemerkt habe, Gott hat zum richtigen Zeitpunkt das Geld geschickt, was wir brauchten, Und das ist dann natürlich eine Befreiung, so ein Erlebnis zu haben. Aber in der nächsten Situation, wo es wieder knapp geht, habe ich wieder innerlich, kommt mir der Zweifel auf, nicht mehr, hafft das diesmal auch klappen? Oder wenn wir dann an der Bibelschule mal eine Zeit haben, irgendwann im Jahr, plötzlich ist wenig Geld da und wir hören das bei dem Mitarbeitergebet und wir beten darum. Manchmal denke ich mir, na ja, klar, Gott kann schon, aber schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland und was weiß ich und es gibt ja viele Gründe, wo wir sagen können, rein menschlich gesehen, oh, keine Sicherheit, wer weiß das schon? Und dann brauche ich immer wieder, mich selbst zur Ordnung zu rufen, zu sagen, Gott hat dafür gesorgt, er hat das doch versprochen und es kann doch nichts passieren, was nicht von ihm gewollt ist. Und dann dieses Vertrauen zu haben, ja, Gott wird auch hier sorgen. Das gibt es bei manchen anderen Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas auch schon erfahren habt. Und das ist eben jetzt bei der dritten Sache, also erstmal seid nicht furchtsam, dann sagt er, ihr Kleingläubigen. Aha, also ein Problem bei den Jüngern war nicht nur, sie haben Jesus nicht richtig eingeordnet, sie haben nicht nur damit nicht gerechnet, dass es Anfechtung und Probleme in ihrem Glaubensleben geben kann, sondern sie haben auch den Glauben nicht richtig begriffen. Und es gibt auch manche Menschen, selbst Christen, die das mit dem Glauben nicht so ganz begriffen haben. Die gehen davon aus, Glaube ist so eine Art Einbildung. Und wenn ich mir etwas stark genug einbilde, dann ist mein Glauben auch groß. Also das heißt, so eine Art, wie ich vorhin schon gesagt habe, so Selbstsuggestion. Jetzt lese ich in der Bibel irgendwas und jetzt habe ich Zweifel daran, sage, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Und dann hämmer ich mir das ein, ich versuche jeden Zweifel zu unterdrücken und das sei Glaube. Das ist aber gar kein Glaube. Denn hierbei sind wir ja immer noch auf einer intellektuellen Ebene. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ist hier intellektuell. Ich habe Zweifel, ob das so ist, ist intellektuell. Das Intellektuelle ist aber in der Bibel was Untergeordnetes, denn das Wort Glaube, Pistoio, lässt sich ja übersetzen als Vertrauen. Es kommt also darauf an, wie handle ich, nicht ob ich innerlich intellektuell ganz sicher bin. Das ist ja auch ein Problem mancher Leute, die nicht zum Glauben kommen wollen oder können. Die sagen, ich habe noch Zweifel, ich bin mir nicht ganz sicher und deshalb kann ich nicht Christ werden. Ist eigentlich ein Irrtum. Darum geht es gar nicht. Also wenn, zum Beispiel als ihr verliebt wart in eure Frau oder euren Mann, also wenn ihr das gewollt hättet, hättet ihr zweifeln können bis zu einem Rentenalter, ob die wirklich euch liebt oder ob der wirklich euch liebt. Wenn ihr nur genau darauf achtet, dann könnt ihr immer Punkte finden, die möglicherweise dagegen stimmen. Dann sagst du, das letzte Mal, als mein Mann morgens aufgestanden hat, da hätte er nicht, was weiß ich, den Tisch abgeräumt. Deshalb kann er mich doch nicht lieben. Zum Beispiel, nicht? Oder er hat nicht seine Socken in die Wäschetübe reingetan. Oder der Mann sagt, das letzte Mal, als ich von zu Hause von der Arbeit gekommen bin, da hat meine Frau mir keinen Kuss gegeben, also sie liebt mich nicht. Oder sowas. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne zu mir kommen, ich kann euch genügend Zweifel geben, dass ihr wirklich hier mit Zweifel daraus geht, euer Ehepartner liebt euch nicht. Weil intellektuell, wenn wir das wollen, können wir das immer in Frage stellen. Es gibt wirklich Gründe, die wir auch dazu bringen können. Aber das ist nicht das Entscheidende, nicht das Intellektuelle für wahr halten. Weil wir eben mit der Position zu Gott, wir können immer irgendwelche Zweifel haben, das ist nicht das Entscheidende, sondern der Lebensvollzug ist das Entscheidende. Das lesen wir ja auch bei Jakobus, nicht? Jakobus, wenn wir gerade da nochmal hineingehen, den wir ja gerade gehabt haben, und zwar ist das, glaube ich, hier Kapitel 3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2, da steht da nämlich, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Hier wird mit den Werken geredet, hier wird dann gesagt, ja nur allein intellektuell für wahr zu halten, dass es einen Gott gibt, das wird dich nicht vor der Hölle bewahren. Das gibt's nicht. Ich meine, das wird ja im Krassen gesagt, wie gesagt, der Teufel, der muss nicht mal glauben, dass es einen Gott gibt, der weiß, dass es einen Gott gibt. Der Teufel weiß, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, weil der ja in der jenseitigen Welt dann mit Gott konferieren kann, nicht? Also der sieht das ja alles. Aber ist er deshalb gerettet? Nö. Das heißt, wenn du auf der Erde fest überzeugt bist, dass es einen Gott gibt, so wie nach Fokusumfrage 60% der Deutschen fest glauben, es gibt einen Gott, rettet das sie für alle Ewigkeit? Nein. Ein intellektuelles Fürwahrhalten rettet nicht, sondern das Anwenden dessen, wessen ich mir gewiss bin, das rettet. Das gibt es ja zahlreiche Beispiele dafür, die so in Geschichten dann erzählt werden. Meinetwegen, da bietet dir jemand jetzt viel Geld an. Nicht? Also du hast da irgendwie, sagt dir, ich will dir mein Erbe geben. Irgendein reicher amerikanischer Onkel, von dem ihr nichts wisst, bekommt ja plötzlich aus Amerika einen Brief eingeschrieben von Rechtsanwalt XY und der sagt, du bist Urgroßenkel, was weiß ich, von dem und dem, der ist gestorben, der vermacht dir 1 Million oder so. Und jetzt kannst du das intellektuell für wahr halten. Das wird aber alles dein Leben gar nicht verändern, wenn du dich nicht in deinem Leben darauf verlässt. Und wenn du nicht sagst, okay, ich fliege jetzt nach Amerika, ich gehe dahin, ich nehme das Geld an, sonst hilft dir alles nichts. Und genauso ist ja bei Gott auch. Davon auszugehen, Gott ist real da, hilft uns erstmal gar nichts. Das ist nur Voraussetzung, das ist ja gut, wenn man das glaubt. Aber richtig Christ zu werden, hängt ja auch damit zusammen, ich nehme das in Anspruch. Ich gehe wirklich zu Jesus hin und sage, du bestimmst mein Leben. Ich will ein neues Leben mit dir anfangen, im Gebet. Ich bekenne meine Sünden. Da lesen wir im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber nur wenn wir das tun, nicht nur, wenn wir es wissen. Wenn ich weiß, Jesus ist für meine Sünde gestorben und sogar dafür einstehe und sage, ja, wirklich, das stimmt, das hilft uns alles gar nichts. Wenn wir nicht hingehen und es auch tun. Und genauso, das ist das Problem des Kleinglaubens der Jünger hier. Intellektuell waren sie möglicherweise sogar davon überzeugt, ja, wir sind auf der Sache mit Jesus und das ist alles gut, aber es hat keine Auswirkungen in ihrem Leben. Und wir merken, so ein bisschen Glaube ist ja doch noch da. Denn sonst hätten sie Jesus wahrscheinlich gar nicht aufgeweckt. Sonst hätten sie ja gesagt, das hat alles nichts geholfen. Wenn der noch mitschöpft, das hilft auch nicht. Dann hätten sie sich jetzt vielleicht die Schwimmwesten angelegt, nicht? Und ins Rettungsboot gestiegen oder so etwas. Aber so ein bisschen Glauben ist ja noch da. Deshalb sagt Jesus ja auch nicht, ihr Ungläubigen, sondern er sagt, ihr Kleingläubigen. Nicht? Also so ein kleiner Glaube ist noch da und wir können ja dankbar sein. Manchmal antwortet Gott selbst auf einen Kleinglauben. Also dann sagt er, okay, du hast ja ein bisschen versagt und eigentlich hättest du schon mehr im Glauben bewegen können und du hättest mehr auf mich vertrauen können. Aber selbst es ist besser, Kleinglaube als kein Glaube. Nicht? Lieber Kleinglaube als kein Glaube und das ist auch für uns wichtig. Sei nicht frustriert, wenn du merkst, ja, mein Glaube ist so wenig und ich habe gar nicht so ein großes Vertrauen auf Gott und ich bin so in der Krise und ich schaffe es ja nicht. Nicht, dass du dich noch mehr fertig machst, sondern dann nimm dir die Jünger zum Vorbild. Die haben auch einige Fehler gemacht. Die haben auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt so eine Tiefflug geben könnte in ihrem Leben. Die haben dass die Gottheit Jesu auch nicht, naja, so ganz geglaubt, nur intellektuell davon gewusst. Und trotzdem haben sie zumindest dieses kleine bisschen Glaube gehabt, in der Notlage noch als letzten Notnagel Jesus anzurufen und sagen, also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter, es gibt gar nichts mehr, Jesus, du musst eingreifen. Das sollte natürlich nicht unser Ziel sein, dabei stehen zu bleiben, sondern wenn wir das nächste Mal in solcher Situation kommen, dann gleich von vornherein mehr Vertrauen auf Jesus zu haben in unserem Alltag. Dass eben unser Glaube da auch wächst, bis er irgendwann dahin kommt, wo Jesus sagt, wenn wir mal nur so ein kleines bisschen hätten wie ein Senfkorn, könnten wir schon Berge versetzen, aber das ist eine Sache dann ja nicht, wo ich den Glauben für meine Zwecke einsetze, sondern wo ich so sehr im Denken Jesu drin bin, dass das, was ich denke, das, was ich empfinde, das, was ich bete, dem Denken und Fühlen Jesu entspricht. Und das ist eine Herausforderung, die Jünger hier zumindest uns als Vorbild dann auch gehabt haben, den kleinen Glauben. Wir haben hier drei verschiedene Sachen gelernt, hoffentlich, oder zumindest will ich sie euch weitergeben, woran wir denken sollten, wenn wir in geistliche Krisen kommen, wir können sagen geistliche Depressionen, in äußere Schwierigkeiten. Wir haben gesehen, diese Schwierigkeiten sind real, die sind nicht nur eingebildet, es handelt sich nicht nur um irgendwelche vorgestellten Gefahren, sondern um reale, handfeste. Was machen sie falsch? Zum Ersten, sie haben nicht daran gedacht, dass Anfechtung im geistlichen Leben normal ist. Auch Krisen normal sind. Und wenn wir nicht darauf vorbereitet sind, dann überfallen sie uns und wir sind viel stärker in der Gefahr, nicht wieder rauszufinden, sie nicht bewältigen zu können. Und wie gesagt, geistliche Krisen sind nicht nur eine Sache von den Schwachgläubigen, sondern gerade diejenigen, die Jesus ganz nachfolgen wollen, müssen damit rechnen, dass sie auch Schwierigkeiten haben. Das ist das Erste, was sie falsch sehen. Also sie sind hier nicht darauf eingerichtet, dass es Probleme geben kann. Das Zweite, worauf sie nicht eingerichtet sind, sind hier diese dogmatischen Sachen. Wir merken auch, die Dogmatik, die Lehre der Bibel ist wichtig für unser Glaubensleben. Es geht nicht nur um praktische Sachen, sondern es geht um auch um dogmatische Sachen, um Glaubensüberzeugungen. Begreifen wir wirklich, Jesus ist nicht nur Mensch, sondern Jesus auch Gott. Und wenn er bei uns ist und wenn er unser Herr ist und wenn er uns liebt und wenn er für uns gestorben ist, und jetzt an unserer Seite ist, dann kann uns eigentlich auch nichts passieren, was uns trennt von der Liebe Gottes, was uns trennt von der Fürsorge, die Gott uns geben will. Und dann haben wir gesehen, mit dem Glauben haben sie das Problem, der Glaube ist bei ihnen nicht richtig ausgebildet. Das Vertrauen Gott gegenüber ist nicht so da. Wenn wir sie intellektuell gefragt hätten, ein paar Minuten nachher, glaubt ihr daran, dass es einen Gott gibt? Dann sagt wahrscheinlich ja. Glaubt ihr daran, dass Jesus von Gott geschickt ist? Ja, glauben wir auch. Aber die Praxis ist nicht da. Und so gibt es auch manche, die entweder nie richtig zum Glauben gekommen sind, weil sie nur beim Intellektuellen für Wahrheiten stehen geblieben sind und vielleicht nie richtig Christ geworden sind, weil sie immer nur dabei stehen geblieben sind, nie diesen Vollzug gemacht haben, Jesus ihre Sünden bekannt zu haben und dann neues Leben mit Jesus angefangen zu haben. Und es gibt manche dann auch, die meinen, dass dieser Glaube am Anfang, bei der Bekehrung, das sei schon genügend gewesen und sind immer bei diesem Babyglauben sozusagen stehen geblieben, ohne dass der Glauben gewachsen ist, immer mehr des eigenen Lebens Jesus anzuvertrauen, immer mehr mit dem Eingreifen Jesu in unserem Alltag zu rechnen. Und das kann ganz praktische Auswirkungen haben. so ein paar Beispiele, die mir immer wieder vor Augen kommen, sind besonders so spektakuläre Sachen, natürlich wahrscheinlich bei, so eine Sache war dann gewesen, das ist ein paar Jahre hierher, aber ist mir immer wieder eine Lektion, die mir in Erinnerung ist. Wir waren dann im Urlaub in Frankreich unterwegs gewesen mit unserem Auto und das hatte dann, also meine Autos sind immer alt, nicht? Und so, und das war auch ein altes Auto und dann waren wir da und hatten Wohnwagen und dann sind wir durch so eine enge kleine Gasse gefahren, war gerade ein Volksfest in einer Stadt, wir wollten zu meinen Schwiegereltern und plötzlich bleibt das Auto stehen und ich versuche es zu starten und da tut sich gar nichts. Und jetzt werde ich schon ganz nervös dabei. Und innerlich, die Kinder, die merken das auch und ich fange an zu schimpfen dabei, ah, wie kommt das jetzt und Mist und was ist denn da und will ich aussteigen, aber das hinter mir hupen die Autos schon, weil die nicht weiter können und die Leute da im Umzug sind dann rechts und links und das noch in Frankreich, nicht, wo ich dann nicht mal mit den Leuten sprechen kann, nichts erklären kann und so und wirklich nervös. Und dann war unsere Tochter Eva, eben ein paar Jahre jünger, dann hat sie damals gesagt, Papa, wir können doch beten. Ja, da habe ich mir gedacht, ja, also Bibelschullehrer und Christ und so, nicht, und ja, aber nicht an das Beten gedacht in der Situation. Und eigentlich haben sie ja recht. Und mehr, um meinen Kindern zu sagen, ja, okay, ist ja in Ordnung, machen wir. Ich hatte nicht so richtig daran geglaubt, nur kleingläubig, nicht? Habe ich dann gesagt, also gut, dann beten wir halt. Und haben wir dann gebetet dort im Auto und die Leute da rechts und links schon, nicht? Also hier weiterfahren und so. Und dann habe ich das Auto gestartet und es fuhr. Das war also für mich wirklich überraschend und beschämend. Und es fuhr genau bis zum Haus meiner Schwiegereltern. Und dann war erstmal wieder Schluss damit. Und das sprang auch nicht mehr an dort, das Auto. Und dann haben wir es geschoben zur Werkstatt. Da in der Nähe war eine Werkstatt, haben wir es hingeschoben. Die haben das untersucht und die haben gesagt, da eben bei der, das war so eine Sache da mit der, also mit der... Also mit der Kupplung war da ein Problem. Und zwar war das so, dass eben der Druck da nicht aufgebaut werden konnte, der Kupplungszylinder, irgendwelche Sachen waren kaputt. Und die haben mir gesagt, ja, sie könnten das nicht reparieren, es gäbe eine Spezialwerkstatt, so in Rennes, 200 Kilometer entfernt, wo ich natürlich nicht hinfahren kann, weil das Auto ja nicht fuhr. Und dann habe ich da angerufen und die haben mir gesagt, frühestens in 14 Tagen hätten sie einen Termin, wenn sie das machen können. Mein Urlaub war aber in einer Woche zu Ende, also das war ein bisschen... Und da haben wir wieder gebetet, haben wir gedacht, okay, hat ja geklappt, beten wir wieder. Und dann hatten wir den Eindruck, okay, wir fahren zurück nach Hause, und zwar am Ende unserer Urlaubszeit. Wir haben gesagt, gut, wir können jetzt da nicht wegfahren, wir machen jetzt diese eine Woche hier Urlaub und dann fahren wir zurück. Aber wir wussten immer noch nicht, wie das mit dem Auto klappt. Und dann haben wir nach dieser Woche alles gepackt ins Auto, haben gebetet, haben das Auto gestartet und sind mit dem Auto 1200 Kilometer zurückgefahren. Jedes Mal, wenn ich schalten musste oder anhalten musste, habe ich wieder neu gebetet, weil solange dann alles mit den Gängen drin war, das Auto lief, dann war das in Ordnung. Aber wir anhalten oder bremsen, irgendwie eine Ampel bremsen oder sowas, das war ganz schlimm dann, da war ich innerlich mit der Panik, nicht? Und wir sind heil zu Hause angekommen, so anderthalb Tage gefahren, nicht? Und ich war ziemlich müde und sind wir angekommen. Und am nächsten Morgen ging ich dann hier zu einer Werkstatt, gibt es auch in Paderborn, gab es eine. Und die haben mir hinterher gesagt, sie wussten gar nicht, wie ich mit dem Auto noch so weit gefahren bin, nicht? Hatten da keine Antwort drauf, haben das ausgebaut, haben gesagt, eigentlich wäre das gar nicht so möglich gewesen, haben das dann was Neues eingebaut. Aber das war für mich so eine Lektion, die ich einfach auch nicht mehr vergesse seitdem, wo ich merke, ja, Gott kann ja bei Sachen, wo ich menschlich bis heute noch so ein bisschen, habe ich gedacht, ja, wie geht das denn? Wenn irgendwas am Auto kaputt ist, dann ist das doch kaputt. Dann muss man das reparieren, nicht? Aber irgendwie Gott kann. Und ich habe manche Sachen so im Leben erlebt, auch in den Jahren jetzt zwischendrin, wo ich euch einiges erzählen könnte, wo ich merke, na, so ein bisschen wächst mein Glauben dabei. Und doch immer, wenn ich neu in der Situation bin, merke ich, oh, da kommt doch wieder so ein bisschen von diesem Unglauben, Kleinglauben durch. Und dann muss ich mich wieder erinnern. Gott hat doch Großes getan, nicht? Und zu Hause sind manche Sachen, die ich bei mir stehen habe, die bilden mir solche Denkmäler an große Taten Gottes in meinem Leben. Und nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Wolltet ihr gerne haben, weil es so von Gott weil es so von Gott geschützt ist. Ja. Nein, nicht mehr. Jetzt habe ich im Moment ein anderes, aber das ist auch schon 15,5 Jahre alt. Und aber bisher fährt es noch gut. Geht so gerade auf die 300.000 zu. Und gut. Aber ja, und das habe ich sogar so Denkmäler zu Hause, nicht? Und das sind einfach Sachen zu Hause, eben wenn ihr zu mir kommt, ich könnte die euch zeigen. Ich weiß hier, dieser Gegenstand, könnt ihr nichts mit anfangen. Zum Beispiel habe ich da so eine Flasche meiner letzten Chemotherapie zu Hause bei mir stehen, im Schlafzimmer. Die Krankenschwester hat auch erstmal seltsam geschaut, als ich sie gebeten habe, die mitnehmen zu dürfen. Und die ist mir immer in Erinnerung, Gott hat dir beigestanden in dieser Phase der Krebserkrankung. Und das ist für mich immer ein Beispiel, Gott zu danken. Und manchmal helfen solche plastischen Sachen. Versucht auch eurem Kleinglauben beizukommen, indem ihr diese Dinge, wo Gott euch geholfen hat, nicht schnell wieder vergesst und abhakt, sondern macht euch irgendwelche solche Denkmäler. Die brauchten sie im Alten Testament auch schon. Als Josua da durch den Jordan durchzieht, was machen sie als erstes? Dann bauen sie so eine große Steinsäule. Nicht? Das soll daran erinnern, hier sind wir, haben wir mit Gott gesiegt. Und sowas gab es immer wieder im Alten und im Neuen Testament. Und manchmal können uns solche Sachen helfen, plastisch daran zu erinnern, Gott ist Gott. Gott hat eingegriffen. Gott kann auch dieses Problem lösen. Also diese drei Sachen. Einmal die Realität der Anfechtung und der Fragestellung. Zweitens die Gottheit Jesu. Sehen wir richtig, wer wirklich Gott ist? Nicht nur intellektuell, sondern auch praktisch. Und haben wir das Richtige zum Glauben? Glauben nicht nur als intellektuelles Fürwahrhalten. Glauben nicht nur als Vergebung meiner Sünde am Anfang meines Glaubenslebens, sondern Glaube als realen Vollzug. Glaube heißt hier einfach, nicht mit meiner eigenen Kraft was zu verändern, zu sagen, Jesus, ich kann nicht mehr. Jesus, ich weiß nichts mehr. Jesus, ich kann auch nichts mehr lösen. Mach du. Das ist eigentlich Glauben. Nicht jetzt stark sich einzubilden irgendwas, sondern das ist Glauben. Das ist ja das, was die Leute zu Jesus kommen. Bis zu dem, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Also da hätte Jesus doch sonst allen Grund gehabt zu sagen, also jetzt lauf mal weg, überleg dir mal, glaubst du oder glaubst du nicht, nicht? Tut er nicht, sondern selbst dieses Eingestehen, ich kann nicht mal mehr den Glauben aufbringen, aber irgendwie, ich komme doch zu dir, hilf mir. Allein das hat schon genügt, dass Jesus gesagt hat, das ist Glaube. Auch wenn der nicht sehr vorbildlich war, aber immerhin, das ist Glaube. Nun, und damit möchte ich euch eigentlich heute Morgen entlassen und möchte noch gern mit euch beten. Herr Jesus, vielen Dank für diese Ereignisse, von denen wir lesen, die du damals mit den Jüngern erlebt hast. Vielen Dank dafür, dass die Jünger auch in ihrem Versagen unser Vorbild, unsere Herausforderung sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle, auch mich eingeschlossen, davon lernen. Dass wir lernen, dass Anfechtung und Schwierigkeiten in unserem Leben als Christen nicht der Katastrophenfall ist und nicht die Ausnahme ist und kein Zeichen dafür ist, dass wir so mangelhafte Gläubige sind, sondern dass du das uns auf der Erde zumutest, um uns auch voranzubringen in unserer Beziehung von dir. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns immer wieder vor Augen malst, wer du eigentlich bist und dass wir dich in deiner Allmacht und Gottheit nicht aus dem Sinn verlieren. Und ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, was Glaube wirklich bedeutet, dieses absolute, vorbehaltlose Vertrauen auf dich und deine Macht. Und dass wir das erfahren, auch gerade in den Schwierigkeiten, in der einige von uns jetzt stecken, oder in die Schwierigkeiten, die auf uns warten in der Zukunft. Amen. Nun, dann entlasse ich euch in den Morgen. Ihr wisst ja, das große Sportprogramm heute, ne? Falls ihr da irgendwie Volleyball spielt, dann seid ihr gleich eingebunden oder sonst bei den Jungscharlern zuschauen wollt, wie die da im Schlamm oben auf der Wiese spielen. Oder als Mütter müsst ihr dann hinterher gleich die T-Shirts einsammeln, echt, die dann wieder waschen und so. Falls jemand Fragen hat, bin ich natürlich auch immer, bleibe ich noch ein bisschen hier, dann können wir auch noch weiter über den Bibeltext sprechen. Sonst bis zum Mittagessen.